In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 11. Juni 2026 durch Konrad. Heute zu hören, Warnstreiks an Unikliniken gehen weiter. Pfaffensteig-Tunnel, eine krumme Auftragsvergabe. Sonarmeldungen vom anderen Ende Baden-Württembergs. Harte Tarifauseinandersetzungen an den Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm.
Wenn Arbeitgeberinnen auf einen eintägigen Warnstreik direkt mit Kündigung und mit der Drohung reagieren, es würde sich negativ auf das Tarifergebnis auswirken. Was macht das aus Sicht von Verdi mit den Beschäftigten in den Kliniken?
Also ich glaube, die meisten Beschäftigten waren auf jeden Fall sehr schockiert. Wir hatten letzte Woche auch eine außerordentliche Personalversammlung. Da waren 450 Kolleginnen vor Ort und die haben da auf jeden Fall sehr deutlich auch nochmal ihren Unmut gemacht. Teilweise sind die Beschäftigten auch wütend, weil sie genau das deutlich als einen Angriff auch verstehen auf ihr Streikrecht. Und das kann gerade ja bei einem öffentlichen Arbeitgeber eigentlich überhaupt nicht sein.
Der Schutzvertrag, den die Arbeitgeberinnen jetzt gekündigt haben, soll ja eigentlich die Beschäftigten bei Personalabbau absichern. Warum trifft die Kündigung gerade dieses Jahr seit vielen Jahrzehnten bestehenden Vertrags viele der Beschäftigten so zentral?
Ich glaube, man muss dazu sagen, dieser Tarifvertrag, der würde auch nicht verhindern, dass Beschäftigte gekündigt werden können, sondern der stellt sicher, dass, falls es zu so Maßnahmen kommt, das sozusagen möglichst in dem Sinne, wo es eben geht, sozialverträglich passiert. Das heißt, das Signal, was die Arbeitgeber gerade an die Beschäftigten senden, ist, wir wollen euch kündigen und das wollen wir nicht sozialverträglich machen. Und das löst natürlich in der Belegschaft, die jeden Tag über ihre eigenen Grenzen geht, um irgendwie dieses Gesundheitswesen am Laufen zu halten, natürlich große Empörung aus.
Sie sprechen jetzt über die Grenzen gehen. Immer mehr Druck ist zu spüren im Arbeitsalltag, zugleich auch immer weniger Personal. Scheinbar geht es primär darum zu sparen. Hat sich vor diesem Hintergrund die Stimmung Ihrer Ansicht nach in den Krankenhäusern in den letzten Jahren verändert?
Die Uniklinik ist natürlich ein besonderes Beispiel, weil eigentlich vor 2 Jahren die Kolleginnen dort wieder Regelungen erkämpft haben durch Tarifverträge, die Arbeit wieder besser gemacht haben, die Kolleginnen mehr entlastet haben. Und das ist natürlich jetzt krass, nach irgendwie diesen erfolgreichen Tarifrunden jetzt zu sehen, die Arbeitgeber wollen die Zeit wieder zurückstellen, sie wollen es wieder schlechter machen.
Lass uns das nochmal erst in die Unikliniken gucken oder in die Krankenhäuser. Viele Menschen denken bei Krankenhäusern erstmal an Ärztinnen und Pflegekräfte. Wer arbeitet eigentlich alles in so einer Uniklinik und ist deshalb auch von dem aktuellen Konflikt betroffen?
Also ich glaube, an der Uniklinik finden wir fast jede Berufsgruppe, die es so gibt. Also von der Gärtnerei, den ganzen technischen Berufen bis hin natürlich auch zum Beispiel zur Reinigung. Wir haben die besondere Situation an der Uniklinik, dass wir einen sogenannten Absenkungstarifvertrag haben. Also einen Tarifvertrag, der die Beschäftigten im Servicebereich schlechter stellt. Und die Beschäftigten dort haben im Herbst ihre Tarifrunde. Und für die war das natürlich nochmal ein besonders hartes Signal, weil es da eben auch schon Indizien gibt, dass bei ihnen besonders eingespart werden soll, was eigentlich ja unvorstellbar ist, weil wenn das Reinigungspersonal nicht mehr ordentlich reinigen kann im Krankenhaus, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, was das für ein Problem eigentlich wäre.
Die Arbeitgeberinnen und deren Verband behaupten ja, das Geld wird knapper, die Krankenhausreform bringt Belastungen, irgendwo muss gespart werden. Aber warum landet dann dieser Spardruck letztendlich fast immer bei den Beschäftigten?
Ich glaube, im Endeffekt ist es ja schon einfach alles eine politische Entscheidung, für was Geld da ist und für was eben nicht. Das diskutieren wir gerade auch ganz offen mit der Belegschaft, weil wir ja alle irgendwie auch merken oder auch in der Zeitung lesen, die Reichen werden immer reicher, aber an denjenigen, die irgendwie arbeiten, an denen soll gerade gespart werden.
Wenn aber auch außerhalb der Unikliniken große Unsicherheiten herrschen, niedrige Löhne und die Menschen steigende Preise erleben, dann fragen sich manche vielleicht, warum soll ausgerechnet an den Unikliniken jetzt eine deutliche Lohnerhöhung durchgesetzt werden? Was entgegnet Verdi?
Es ist ja auf jeden Fall ein Problem, dass gerade durch die Politik, die durch unsere Regierung gemacht wird, die Spaltung in der arbeitenden Klasse vorangetrieben wird, weil sich genau viele dann diese Fragen stellen, wieso jetzt die einen und nicht wir. Da werden ja auch irgendwie Ideen aufgemacht. Es gibt extrem viele Leute, die über ihre Verhältnisse leben, die nicht genügend arbeiten. Und wir glauben, dass das halt eben eigentlich das Problem ablenkt von dem, was es eigentlich ist. Es ist gerade eine Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft, eine Vermögensverteilung, sehen wir ja auch bei der Reform zur gesetzlichen Krankenversicherung. Also die gesetzlich Versicherten sollen jetzt zahlen, nicht die Privatversicherten. Ich glaube, dass wir da einfach auch gemeinsam als Gesellschaft eine politische Frage uns stellen müssen, wo ist eigentlich das Geld verteilt, und wir nicht sagen können, wir spielen jetzt die Person im Krankenhaus gegen die aus, die gerade in der Abfallwirtschaft arbeitet.
Was fordert denn aktuell Verdi im Rahmen der Tarifauseinandersetzung von den Unikliniken?
Die Beschäftigten haben ihre Forderungen vor ein paar Monaten aufgestellt. Das sind 7,5% mehr Geld, mindestens 320 Euro, damit gerade die unteren Entgeltgruppen besonders profitieren von einem hoffentlichen Tarifabschluss irgendwann, und mindestens 250 Euro für die Auszubildenden, um eben auch der immer wieder steigenden Inflation endlich entgegenkommen zu können.
Um nochmal so zum Anfang zurückzukommen, Verdi spricht ja von einem Angriff auf das Streikrecht seitens der Arbeitgebenden, und das klingt ja ziemlich grundsätzlich. Haben Sie den Eindruck, dass Beschäftigte im Gesundheitsbereich zwar funktionieren sollen, aber bitte möglichst still und leise und für möglichst wenig Geld und sich schon gar nicht wehren?
Ja, also diesen Eindruck erhalten wir auf jeden Fall gerade auch bei der Uniklinik aktuell. Streiken im Krankenhaus ist natürlich auch ein total sensibler Bereich, und das machen die Beschäftigten nicht einfach so, sondern wir schließen immer auch eine Notdienstvereinbarung ab, damit zum einen das Grundrecht Streik gewahrt werden kann, aber natürlich gleichzeitig die Patientinnenversorgung da, wo sie notwendig ist, auch aufrechterhalten werden kann.
Das heißt, Notfälle werden immer behandelt in Unikliniken?
Genau, die werden immer behandelt, dass dann so ein Signal gesendet wird, dieser Tarifvertrag, gerade dieser Tarifvertrag gekündigt wird. Das empfinden viele als Drohszenario, und das ist was total unüblich ist und vielleicht auch zeigt, dass sich gerade in einem politischen Klima, was sich immer weiter nach rechts verändert, auch die Arbeitgeber viel konfliktorientierter werden und eben den Beschäftigten nicht die Hand ausgestreckt haben und gesagt haben, wir machen euch ein Angebot, sondern eben so reagiert haben.
Die nächste Verhandlungsrunde beginnt ja kommende Woche am 17. Juni. Wenn die ArbeitgeberInnen bei ihrem Kurs bleiben, rechnen Sie seitens Verdi mit einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzungen?
Was auf jeden Fall schon klar ist, dass wir in den Tagen davor, Montag, Dienstag, streiken werden. Das ist unter den Beschäftigten gerade ein eindeutiges Zeichen gewesen, dass sie eben sagen, sie wollen sich eben nicht einschüchtern lassen. Sie streiken jetzt eben für ihre Forderungen, aber auch mit der Forderung eigentlich nach Respekt vor den eigenen Arbeitsbedingungen. Und wenn am 17. die Arbeitgeber sich nicht bewegen, dann werden wir uns wieder mit den Beschäftigten zusammensetzen und weiter überlegen, wie der Druck noch steigen kann.
Radio Dreigland sprach mit der Gewerkschaftssekretärin Frau Franziska Pfab von Verdi, Bezirk Südbaden-Schwarzwald. Ein Dauerthema, Stuttgart 21. Ja, tut sich da was Neues? Sprich, bei Stuttgart 21 ist schon viel geschehen, und der unterirdische Bahnhof oder Station, wie man so schon sagen könnte, ist so gut wie fertig, aber da drumherum wird noch gebaut. Hallo, Herr Reicherter.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich etwas erzählen darf. Ich muss aber am Anfang gleich widersprechen. Also der Tiefbahnhof ist noch nicht fertig oder fast fertig. Das kann man überhaupt nicht sagen. Da fehlt noch sehr viel. Und um ganz kurz zu den neuen Berichten zu kommen, gibt's ja da Baumängel, die behoben werden müssen. Also das wird noch lange dauern mit dem Tiefbahnhof.
Genau, das heißt, eigentlich plötzlich tut sich wieder ganz, ganz viel, sprich beim Pfaffensteigtunnel, das ist so eine Art Zugang, wenn ich es mal so lässig und locker sagen darf, also ein Projekt, das eigentlich nach dem Projekt, fürs Projekt irgendwie arbeitet, da wird hier was gemacht, und natürlich auch wieder eine ganz klare Sache, das Projekt wurde wieder mal nach hinten geschoben. Gehen wir einfach mal auf den Pfaffensteigtunnel ein.
Ja, ich denke, das muss man erklären. Denn die Verbindung, um die es geht, ist ja die Gäubahn, die von Italien über die Schweiz nach Stuttgart geht. Das ist immer noch eine europäische Strecke, war früher sogar eine Hauptstrecke, die durchging bis Berlin. Und das verbindet eben vor allem den Südwesten von Baden-Württemberg mit der Landeshauptstadt Stuttgart. Das ist auch der Grund, dass man beim Projekt Stuttgart 21 auf die Idee kam, diese Gäubahn in Stuttgart 21 einzubinden, denn die läuft ja jetzt ganz normal eben über Stuttgart-Vaihingen, über die sogenannte Panoramastrecke in den oberirdischen Kopfbahnhof. Jetzt wollte man, wie gesagt, auch die Gäubahn in das neue Projekt einbinden und deshalb nicht mehr über diese Panoramastrecke führen, sondern über den Flughafen, was eigentlich ein Witz ist, weil da die Zahlen sind nicht so ganz erwiesen, aber wir sprechen von vielleicht 50 oder 100 Menschen, die am Tag auf der Gäubahn zum Flughafen wollen. Wie dem auch sei, die Strecke sollte also über den Flughafen geführt werden und dann über diesen sogenannten Filtertunnel in den Tiefbahnhof runter. Das war der Plan. Und so war es genehmigt und die Finanzierung für Stuttgart 21 so vorgesehen mit dieser damals oberirdischen Strecke auf den Filtern. Die Bahn hat es aber so schlecht geplant, dass das nicht genehmigt werden konnte vom Eisenbahnbundesamt. Und dann gab es wirklich viele Jahre Ideen, wie man jetzt mit dieser Gäubahn da zum Flughafen kommt, bis ein damaliger Staatssekretär namens Bilger die Idee hatte, da den längsten Eisenbahntunnel Deutschlands zu bauen. Das ist nämlich der Pfaffensteigtunnel. Der soll jetzt von der Nähe von Böblingen aus zum Flughafen führen, ist also 11 Kilometer lang. Und die Kosten, die jetzt da offiziell genannt werden, sind bei 1,7 Milliarden. Die Fachleute sagen aber, es werden 3 oder noch mehr Milliarden Euro. Der Trick bei der ganzen Sache ist jetzt, dass man das aus Stuttgart 21 herausgenommen hat. Sie wissen ja, die Kosten explodieren und die arme Bahn hätte jetzt diesen Tunnel bezahlen müssen. Deshalb kam man auf die Idee, das rauszunehmen bei Stuttgart 21, obwohl es ganz klar ein Teil des Projekts ist. Und das bedeutet, dass jetzt der Bund einspringt mit der Finanzierung als sogenanntes Projekt im vordringlichen Bahnbedarf. Und das heißt, wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen das bezahlen. Was eigentlich keinen großen Unterschied macht, denn wenn es die Bahn hätte bezahlen sollen, müssten wir es als Bahnkundinnen und Bahnkunden bezahlen. Aber das ist eigentlich die Vorgeschichte, diese Idee. Und jetzt ist es so, wenn der Bund ein Projekt dieser Größe bauen will, dann muss das natürlich wirtschaftlich sein und da gibt es genaue Vorgaben. Der Nutzen muss größer als die Kosten sein, was eigentlich auch logisch ist. Und da muss man also die Vorteile berechnen und die Kosten gegenüberstellen. Bei den Summen, die ich jetzt genannt habe für den Tunnel, ist völlig klar, dass der unwirtschaftlich ist und das wissen die Politiker auch, die das durchsetzen wollten. Und dann kam man auf eine grandiose Idee, weil nämlich die Gäubahn im Süden eingleisig ist und seit Jahrzehnten schon zweigleisig ausgebaut werden soll, hat man einfach diesen Pfaffensteigtunnel, der räumlich völlig getrennt ist im Norden der Gäubahn, zusammengerechnet mit dem Süden, mit dem zweigleisigen Ausbau, hat da noch getrickst mit den Kosten nach unten gerechnet und die Vorteile nach oben. Und jetzt plötzlich ist man bei dieser magischen Zahl von 1,0, sogar etwas drüber. Angeblich ist das jetzt wirtschaftlich, aber das ist also wirklich ein Trick, denn die Güterzüge, die auf dem zweigleisigen Abbau, den es ja noch nicht gibt, fahren sollen, die bringen natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil. Die können aber durch den Pfaffensteigtunnel nicht fahren, das geht gar nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Vorteil, der da eingerechnet wurde, der überhaupt nicht geht. Der weitere Trick ist, dass der zweigleisige Ausbau auf der Strecke bleibt, weil ja gar kein Geld dafür da ist. Auch von daher ist es natürlich ein Unsinn, das zusammenzurechnen und insgesamt dann zur angeblichen Wirtschaftlichkeit zu kommen. Also ich nenne das Betrug an der öffentlichen Hand.
Ja, das ist schon ziemlich viel Stoff. Ich meine, diejenigen, die diesen Beitrag hören, die können ihn auch nachhören dann. Der wird auch auf der Webseite von Radio Dreieckland veröffentlicht, weil das ist sehr, sehr viel Stoff. Das muss man sich in aller Ruhe erst einmal durchdenken. Sprich, diese Eins, das heißt nichts anderes als sozusagen ist eine Nützlichkeitsstufe. Und wenn diese Zahl größer ist als 1, dann ist es positiv. Wenn sie kleiner ist als 1, dann ist das Ganze negativ, dann sollte man es eher nicht machen.
Darf ich vielleicht da noch ergänzen, weil wir das gleiche Problem schon mal hatten bei der Neubaustrecke von Wendling nach Ulm, was ja auch Teil des Projekts Stuttgart-Ulm ist, diese Schnellfahrstrecke. Da war es genau gleich, da hat man Güterzüge eingerechnet, die da nach Ulm fahren sollen, die da aber gar nicht fahren können, weil die Strecke viel zu steil ist. Und auch dadurch wurde damals dieser Nutzen von 1,0 oder drüber erreicht. Also das ist ein alter Trick, der nicht mehr vorkommen sollte eigentlich.
Gut, jetzt geht's allerdings hier ganz genau um den Pfaffensteigtunnel. Da werden jetzt schon oder wurden bereits entsprechend die Firmen engagiert, die den Ganzen buchen sollten. Und da werfen Sie jetzt ganz einfach denen vor, oder ihr werft diesem Prozess vor, dass da gekungelt worden sei.
Ja, das kann man auch ganz eindeutig belegen. Und zwar ist es ja normalerweise so, wie auch bei einem privaten Bauherrn, der hat einen Architekten, der das plant und die Genehmigung dann beantragt bei der Baurechtsbehörde. Und dann werden die Aufträge an die Firmen vergeben und die können sich vorher bewerben, da gibt's eine Ausschreibung. So vergleichbar ist es natürlich auch bei öffentlichen Bauprojekten. Und außerdem gibt's auch eine Vorschrift, dass solche Projekte dann europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das wäre also das Normale. Jetzt kann man aber unter Verkehrsminister Andreas Scheuer war der Verantwortliche auf die Idee von dieser normalen Ausschreibung und Vergabe abzuweichen. Angeblich sei das toller und besser und hat dann erfunden dieses Modell der Schiene. Und da ist es so, dass die Baufirmen, die später bauen, mit den Planern der Bahn jetzt in dem Fall zusammensitzen und gemeinsam das alles ausarbeiten, was da gemacht werden soll. Und die Vorgabe bei diesem Modell Schiene, heißt das, ist dann das, dass man nicht den billigsten Anbieter nimmt, sondern den man für den geeigneten hält. Und das ist jetzt natürlich schon das Problem, wenn die jahrelang jetzt zusammengearbeitet, geplant haben. Ich habe es jetzt gerade in einer Rede verglichen mit Kartenspielern. Normalerweise darf man doch dem Mitspieler nicht in die Karten schauen, aber da ist gerade umgekehrt, da wird in die Karten geschaut und man sucht sich die beste Karte aus, bildlich gesprochen. So lief das also jetzt bei der Vorbereitung, wenn man so will. Und jetzt gab's prompt die Vergabe an die Firma Strabag, das ist ein österreichischer Konzern, der für Skandale bei solchen Bauvergaben bekannt ist. Die Firma Strabag musste gerade die Rekordstrafe von 146 Millionen Euro in Österreich bezahlen, weil es da krumme Touren bei Absprachen, bei Bauvergaben in Österreich gab. Das vielleicht zum Hintergrund. Und da habe ich persönlich, weil ich dann recherchiert habe, zu diesen Fragen schon gestutzt. Es kommt aber noch viel toller, weil die Firma Strabag auch eine deutsche Tochter hat, die Firma Züblin. Und die wurde jetzt in diese Aufgabenverteilpakete, Auftragspakete nennen sie das, mit reingenommen. Aber nicht nur diese Tochter Züblin allein, sondern zusätzlich in Arbeitsgemeinschaft mit einer Firma Weiß und Freitag Ingenieurbau AG, das ist eine deutsche Baufirma. Und da haben jetzt bei mir die Glocken geklingelt, weil ich wusste, dass zwei führende Vertreter der Firma PSU, das ist die Tochter der Bahn, die das Ganze plant und baut, diesen Pfaffensteigtunnel, weil die wechseln zu dieser Firma Weiß und Freitag. Also um es deutlich zu machen, das eine war der Vorstand Technik dieser Firma PSU, und das heißt Projekt Stuttgart-Ulm, wenn man es also die ganze Bezeichnung nimmt. Das eine war also wie gesagt der technische Leiter und das andere ist der Ingenieurleiter für diesen Pfaffensteigtunnel, der das Ganze geplant und ja verhandelt hat jetzt mit Strabag und den anderen Auftragnehmern. Und die beide wechseln jetzt in den Vorstand dieser Firma Weiß und Freitag. Und ich finde, das stinkt zum Himmel, weil ja diese Herren, die bei der Bahn seither gearbeitet haben, die internen Kenntnisse mitbringen und bei Weiß und Freitag dann dafür sorgen können, dass die Bahn ausgenommen wird jetzt bei diesen Abrechnungen. Und so möchte ich es mal zusammenfassen.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis auf die ganze Geschichte, wo man aufpassen muss, dass da eben alles mit rechten Dingen zugeht. Wir wissen allerdings auch generell, das Billigste muss nicht immer das Beste sein oder andersrum ausgedrückt, wenn man nur auf den Preis schaut, ist der Geschmack vielleicht nicht das Wahre. Das heißt, wer kontrolliert das Ganze? Andersrum ausgedrückt, also ich meine, wenn ich jetzt hingehe und irgendein Produkt kaufe und es ist ausgesprochen billig, naja, dann könnten die auch an Zutaten sparen. Das heißt, ich möchte ein bestimmtes Level haben und das heißt immer wieder Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und wer kontrolliert das bei der Bahn?
Ja, das ist ja genau die Frage. Sie haben völlig recht, das gilt ja auch für Privatmenschen, dass das Billigste nicht das Beste sein muss. Deshalb ist es schon klar, dass man auf die Qualität achten muss, wenn man solche Aufträge vergibt. Aber jetzt haben wir ja genau den Fall, dass die Menschen, die jetzt auf der anderen Seite ihr Brot verdienen, da sozusagen die Kontrolleure waren, dass die Leistungen, die vereinbart wurden, dass die gut oder hervorragend erbracht werden sollen. Und zum zweiten Teil, der Bundesrechnungshof ist eigentlich dazu da, dass er die Bundesbehörden überprüft, ob die mit dem Geld gut umgehen. Das ist aber natürlich sehr schwierig. Ich habe aber auf alle Fälle den Bundesrechnungshof jetzt über die ganzen Umstände informiert, auch Unterlagen zur Verfügung gestellt. Allerdings hat der kleine Mann, und das bin ich halt auch, keinen Anspruch, so hat mir der Präsident des Bundesrechnungshofs mitteilen lassen, keinen Anspruch darauf, dass ich die Ergebnisse erfahre. Sondern wenn der Bundesrechnungshof da irgendwas findet, was er beanstandet, dann tritt er in Kontakt mit der Bahn und teilt denen die Beanstandungen mit. Aber das bleibt ja dann alles geheim und nützt ja nichts. Das ändert ja nichts an der Auftragsvergabe jetzt. Die bleibt ja rechtsgültig.
Mit anderen Worten, wir müssen weiter aufpassen oder Sie passen weiter auf. Stuttgart 21, Gegner, die Aktion Stuttgart 21 passt weiter auf und begleitet das Ganze.
Ja, genau, darin sehen wir auch unsere Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, dass sich da jemand drum kümmert und wir bleiben dran auf alle Fälle.
Wir bleiben natürlich auch dran. Dieses Interview war jetzt schon wieder ein bisschen länger, aber die Sache wird auch noch ein bisschen länger dauern. Und wir werden uns noch häufiger sprechen. Ich danke auf jeden Fall hier Dieter Reicherter für das Gespräch. Es ging hier um Stuttgart 21, vielleicht in Zukunft Stuttgart 33, weil da ist ja auch schon wieder was nach oben geschoben worden, aber das werden wir dann später behandeln. Pfaffensteigtunnel und wie der Pfaffensteigtunnel hier entsprechend mit Stuttgart 21 hineinspielt und vor allen Dingen, wie das gelaufen ist mit der Auftragsvergabe für die Tunnelbohrung und so weiter, dieses Großprojektes mal wieder. Merci. Eine Sonarmeldung vom anderen Ende Baden-Württembergs.
Nach 8 Jahren juristischer Auseinandersetzung ist der Rechtsstreit um die Berichterstattung der Wochenzeitung Kontext über einen Neonazi und ehemaligen Mitarbeiter zweier AfD-Landtagsabgeordneter abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof hat die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision durch das Oberlandesgericht Frankfurt zurückgewiesen. Damit ist ein Urteil rechtskräftig geworden, das nicht nur die Berichterstattung eines Falls betrifft, sondern grundsätzliche Fragen von Pressefreiheit, Quellenschutz und investigativem Journalismus aufwirft. Im Mai 2018 veröffentlichte Kontext Recherchen über den damaligen Mitarbeiter zweier AfD-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Grundlage waren unter anderem Facebook-Chats aus seinem Profil, die der Redaktion zugespielt worden waren. Die Nachrichten enthielten antisemitische, rassistische und menschenverachtende Äußerungen und dokumentierten eine rechtsextreme Gesinnung, die Kontext als Beitrag veröffentlichte. Der Name des Mitarbeiters wurde dabei im Bericht genannt. Der Betroffene ging gerichtlich gegen die Berichterstattung vor. Zwar bestritt er nicht die Echtheit seines Facebook-Profils, behauptete jedoch, die von Kontext zitierten Nachrichten seien manipuliert oder nachträglich eingefügt worden. Sein Facebook-Konto hatte er inzwischen gelöscht. Das recherchierte Material, das Kontext zusammengetragen hatte, umfasst ausgedruckt rund 10 Aktenordner. Veröffentlicht wurden daraus etwa 40 Zitate. Bereits im Eilverfahren vor dem Landgericht Mannheim geriet nicht die inhaltliche Beweislage in den Mittelpunkt, sondern die Frage nach der Herkunft des Materials. Das Gericht verlangte Auskünfte über die Quelle der Informationen. Diese verweigerte Kontext unter Verweis auf den journalistischen Quellenschutz. Die Redaktion verlor das Verfahren und legte Berufung ein. Vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe kam es 2019 zu einer grundlegend anderen Bewertung. Das Gericht hielt das von der Gegenseite geschilderte Manipulationsszenario für wenig plausibel und ging von der Authentizität der vorgelegten Chats aus. Kontext erhielt in vollem Umfang Recht. Damit war das Eilverfahren beendet. Auch im anschließenden Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main bestätigte das Gericht die Position der Redaktion. Es erklärte ausdrücklich, von der Echtheit der vorgelegten Facebook-Protokolle auszugehen. Zudem bescheinigte es der verantwortlichen Redakteurin Anna Hunger, ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen zu sein und die Authentizität der Unterlagen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft zu haben. Die von ihr gewonnenen Informationen seien nachvollziehbar und belastbar. Doch erneut legte die Gegenseite Berufung ein. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt änderte sich die Bewertung des Falls grundlegend. Anders als die Vorinstanzen hielt das Gericht es für nicht ausgeschlossen, dass die Dokumente manipuliert worden sein könnten. Um dies zu prüfen, verlangte es nähere Angaben zur Herkunft des Materials und zur Quelle. Die Redaktion verweigerte diese Auskünfte weiterhin. In seinem Urteil kritisierte das Oberlandesgericht Frankfurt die Aussagen der verantwortlichen Journalistin als zu unbestimmt und sah kein ausreichendes besonderes Schutzbedürfnis der Informanten. Genau darin liegt aus Sicht von Kontext die zentrale Problematik des Verfahrens. Denn InformantInnen benötigen Schutz gerade dann, wenn sie Informationen über rechtsextreme Strukturen, politische Netzwerke oder andere einflussreiche Akteure weitergeben. Ohne die Verlässlichkeit des Quellenschutzes wären zahlreiche investigative Recherchen kaum möglich. Das Gericht vertrat hingegen die Auffassung, ein Presseunternehmen müsse die prozessualen Konsequenzen tragen, wenn es aus Gründen des Informantenschutzes bestimmte Angaben nicht machen könne. Damit wurde der Schutz der journalistischer Quellen faktisch gegen die Möglichkeit ausgespielt, die eigene Berichterstattung vor Gericht zu verteidigen. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen, weitreichende Bedeutung über den Einzelfall hinaus. Wenn Medien gezwungen werden, zur Absicherung ihrer Recherchen Informationen offenzulegen, die Rückschlüsse auf Quellen zulassen könnten, geraten Grundbedingungen investigativer Arbeit unter Druck. Potenzielle Hinweisgeber könnten künftig befürchten, dass ihre Identität oder ihre Rolle in einem Verfahren offenbart wird. Dies kann abschreckend wirken und insbesondere dort, wo Missstände, Extremismus oder Machtmissbrauch aufgedeckt werden sollen. Das Oberlandesgericht Frankfurt untersagte schließlich die Zuordnung der veröffentlichten Zitate zum ehemaligen AfD-Mitarbeiter und sprach ihm eine Entschädigung in Höhe von 25.000 Euro zu. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Die dagegen gerichtete Beschwerde von Kontext hat der Bundesgerichtshof nun zurückgewiesen. Damit ist der Rechtsstreit beendet. Die grundsätzliche Frage aber bleibt bestehen. Wie wirksam kann investigativer Journalismus noch arbeiten, wenn Medien vor Gericht zwischen dem Schutz ihrer Quellen und der Verteidigung ihrer Recherchen wählen müssen? Das Urteil markiert deshalb nicht nur das Ende eines Verfahrens, sondern auch eine Entwicklung, die für die Pressefreiheit in Deutschland von erheblicher Bedeutung ist.
Das war eine Sonarmeldung, erstellt durch den Bermuda-Funk Mannheim. Ihr hörtet Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 11. Juni 2026 durch Konrad.
Die gesamten Regionen mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Focus Südwest. Nachrichten von links unten.